Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und wir möchten uns heute mal mit dem Thema Bikepacking beschäftigen. Dazu habe ich einen Gast, wie immer da. Das ist diesmal der Marc Tiburski. Hallo Marc.
Hallo, guten Morgen. Hallo.
Der Marc, der ist seit jetzt rund 2,5 Jahren mit einem Gravelbike unterwegs, hat da sein gesamtes Gepäck dran befestigt, seine Ausrüstung, mit der er eben schon so lange reist. Also einen besseren Gesprächspartner zu dem Thema kann man sich eigentlich kaum vorstellen, weil mehr Erfahrung mitbringen, da muss man, glaube ich, schon länger suchen, dass man jemanden findet. Und man muss dazu sagen, Marc, du bist ja gerade in Marokko unterwegs. Das heißt, wenn unsere Tonqualität mal nicht ganz so super ist, muss man das entschuldigen, weil eben der Marc ist unterwegs und da ist es vielleicht mal eben mit der Tonqualität nicht ganz so gut.
Ja, da lernen wir eben auch auf Reisen, dass man mal improvisiert. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt so klappt mit dieser improvisierten Lösung. Das lernt man irgendwie, gibt es immer irgendwie eine Lösung. Und jetzt hoffe ich mal, dass es so funktioniert.
Ja, also wir haben leichte Störungen in der Tonspur bei dir, das hört man auch. Aber wir sprechen jetzt mal miteinander und ich hoffe, dass man trotzdem auf alle Fälle die Message mitbekommt, die du uns mitgeben kannst. Du hast vor 10 Jahren eigentlich überhaupt mal wieder mit dem Radfahren angefangen. Ich habe ein bisschen recherchiert über dich. Hast studiert damals, und zwar Wirtschaft, und hast da einfach studiumsbedingt ziemlich zugelegt, hast da festgestellt, der Sport kommt komplett zu kurz, bist dann eigentlich wieder richtig eingestiegen, hast auch hart trainiert, bist Rennen gefahren, und inzwischen ist für dich so die Reise und das Genuss Radfahren, wenn man bei deiner Art zu reisen noch von Genuss reden kann, ist einfach in den Mittelpunkt gerückt. Ich habe mir mal kurz aufgeschrieben, du bist jetzt über 930 Tage momentan unterwegs gewesen und warst vor allem im Nahen Osten unterwegs. Das passt.
Ja, genau.
Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie kam es dazu, so eine lange Reise zu machen, und wie ist denn deine Routenwahl zustande gekommen?
Also so eine lange Reise, also ich wusste am Anfang direkt schon nicht, wie lange es dauert. Also direkt am Anfang habe ich gesagt, ich mache Open End und ich gucke mal, wie lange es dauert. Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Und die Routenwahl war ich immer so, also ich habe gerade auch immer versucht, mir die Routenwahl sehr offen zu lassen. Also ich habe jetzt nicht gleich am Anfang direkt von zu Hause aus eine Route einmal um die Welt erstellt. Es gibt ja auch so Leute, die machen das.
Ja, ja.
Aber ich habe direkt von Anfang an gesagt, so mir immer so kleine Zwischenziele gesetzt. Zum Beispiel ganz am Anfang habe ich gesagt, okay, jetzt erstmal möchte ich dann nach Slowenien kommen und von Slowenien aus bin ich dann weiter. Und dann hatte ich so als nächstes Ziel Istanbul. Und dann hat sich meine Route eigentlich immer so mehr und mehr so auf dem Weg ergeben. Zum Beispiel, wenn mir irgendwelche Leute irgendwas empfohlen haben, zum Beispiel auch wegen dem Wetter, weil ich dann geguckt habe, dass ich im Winter irgendwo bin, wo es ein bisschen wärmer ist. Und ja, so bin ich eigentlich immer so von Ort zu Ort gefahren, ohne dass ich jemals von Anfang an eine ganz große Route oder einen ganz großen Plan hatte.
Also es hat sich eher so auf der Reise ergeben, wo so die nächste Station liegen könnte.
Ja, genau. Und man merkt ja dann auch auf der Reise so ein bisschen, was einen interessiert. Ob man eher so die großen Städte mag oder ob man eher irgendwie die Natur mag und so weiter. Und ja, da habe ich dann unterwegs auch, also es war auch ziemlich viel so basiert auf den Empfehlungen von irgendwelchen anderen Reisenden. Also manche Orte habe ich nur gefunden, weil ich da den Umweg gemacht habe, weil es mir irgendjemand empfohlen hatte. Und ich habe es dann im Endeffekt auch oft nicht bereut.
Okay, also ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Outdoor hat am 16.04. kommt das Rad-Special raus, wo es auch ganz viel um Radreisen geht. Also wenn man kleinere Tipps hören will und nicht unterwegs sich von Ziel zu Ziel hangeln, lohnt es sich da auf alle Fälle auch einen Blick reinzuwerfen. Das aber nur am Rande. Marc, ich würde dich jetzt gerne noch fragen, wie viel Kilogramm Gepäck hast du denn so dabei? Und was nimmst oder was hast du immer dabei? Wo befestigst du das und wie bringst du es am Rad an? Du hast da wahrscheinlich auch die sogenannte Arschrakete, also diese Tasche, die unter dem Sitz nach hinten hochragt. Finde ich auch einen sehr netten, treffenden Begriff dafür. Wie bist du so unterwegs, gepäckmäßig?
Also ich weiß es zum Beispiel gar nicht ganz genau. Ich habe nie mein gesamtes Gewicht, mein gesamtes Gepäck auf Gewicht gewogen. Okay. Ich denke mal so alles zusammen, auch mit dem Essen und dem Wasser, dann müsste ich so bei 40 Kilo Zuladung dann in etwa sein.
Und du hast es ja ohne Gepäckträger, wie es beim Bikepacking ist, einfach am Rad direkt sozusagen befestigt.
Nee, ich habe jetzt auch inzwischen gerade jetzt, weil ich jetzt vorhabe, in nächster Zeit Afrika zu durchqueren, habe ich jetzt wieder mehr Gepäckträger gemacht, weil ich dann doch ein bisschen mehr Gewicht auch mitnehmen wollte, so für, weil es hier halt eben doch auch einige Strecken gibt, die ein bisschen weiter auseinander liegen. Und also ich habe zum Beispiel gerade hier die Sahara vor mir. Und da gibt es dann eben auch mal mehrere oder 150 Kilometer, wo dann immer gar nichts kommt. Oder wo es eben auch nicht überall immer alles gibt. Also wo es dann vielleicht nur mal irgendwie Wasser gibt und ein paar Kekse. Aber deswegen bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr so auf Bike-Travel-Setup mit einem Gepäckträger umgestiegen. Und ich
aber das meiste hast du mit dem Gravel-Bike gemacht. Das ist ja ein, sag ich mal, etwas geländegängigeres Rennrad.
Ja, genau. Also da war es dann eigentlich immer so, dass ich dann eher ein bisschen leichter unterwegs war, gerade in den Regionen, wo es dann auch gute Infrastruktur gab. Da ist es dann natürlich auch etwas leichter, dass ich da das gesamte, brauche ich dann eben nicht so viel Essen und weitere Sachen mitzunehmen für die ganze Zeit. Und von dem her war ich eine Zeit lang ein bisschen leichter unterwegs. Und jetzt habe ich auch beschlossen, dass ich das gerne noch mal ein bisschen mehr verteilen möchte. Weil das Problem ist eben, ich hatte davor eben auch alles, dann praktisch fast alles hinten montiert. Und da gibt es dann auch eben schneller mal Probleme, dass da reißt dann eben auch mal schneller eine Speiche oder auch, ich hatte auch hin und wieder mal Probleme mit der Felge. Und deswegen habe ich jetzt auch versucht, wieder ein bisschen mehr Gewicht nach vorne zu verlagern, dass ich da eben ein bisschen besser ausgestattet bin und dass ich da nicht eben alles hinten habe. Aber genau
aber du bist nach wie vor mit dem Gravelbike unterwegs.
Ja, genau, das ist nach wie vor Gravelbike, ja. Und
okay.
Aber genau diese Arschrakete, die habe ich auch, da habe ich auch einiges drin. Und was sich für mich auch sehr nützlich war hier vorne unter dem Lenker habe ich so eine kleine Rolle und da habe ich praktisch alle meine Kleidung drin. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wo ich unterkomme und so, dann muss ich einfach nur diese eine Tasche mitnehmen. Dann nehme ich einfach nur diese eine Tasche, da sind alle Kleidungsstücke drin und dann ist die weg und dann bin ich frei sozusagen, kann das Rad, die restlichen Sachen mit meinem Zelt und so weiter, kann ich dann ganz einfach stehen lassen. Das ist eigentlich ganz praktisch, dann wenn man unterwegs ist, dass man praktisch alles in eine Tasche macht, was so wichtig ist, Kleidung, Wechselkleidung und so weiter. Und das fand ich eigentlich dann ganz praktisch. Das hat sich dann so unterwegs bei mir so herausgestellt, dass ich das dann ganz gut finde, dass ich da alles an einem Ort habe, was ich wirklich dringend bräuchte.
Ja gut, das ist natürlich praktisch, wenn man das ein bisschen thematisch sortiert, ob man jetzt wirklich zeltet, dann braucht man anderes Zeug und dann hat man das Zeltzeug vielleicht in einer Extratasche. Aber du hast auch immer das Zelt dabei gehabt auf der ganzen Tour.
Ja genau, ich war immer mit dem Zelt. Also dadurch bin ich natürlich etwas freier und ich muss mich nicht immer irgendwie versuchen, irgendwo hinzukommen in den Ort, sondern...
Ja.
Und es geht eben auch darum... Mit dem Zelt, da kann ich auch mal wirklich an wunderschönen Orten, mitten in der Natur oder ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen noch im Atlasgebirge, habe ich mitten im Atlasgebirge auf 2900 Meter gecampt und da war es natürlich optimal, dass ich da das Zelt dabei hatte und das war wirklich eine traumhafte Aussicht dann am nächsten Morgen und so ist es halt auch schön mit dem Zelt, da kann ich wirklich dann, wenn ich da irgendeinen tollen Platz irgendwo im Gebirge sehe oder auch am Strand oder so sehe, kann ich einfach mein Zelt aufstellen, sagen, wow, hier gefällt's mir. Hier lasse ich mich mal nieder, hier verbleibe ich mal.
Das bedingt natürlich auch, dass du am besten einen Kocher noch dabei hast und eben halt Essen für ein, zwei Tage. Entweder Wasser vor Ort, wenn du weißt, dass es gut ist, hast du dann auch einen Wasserfilter mit, um Gebirgsbach oder wo du denkst, das Wasser ist vielleicht nicht ganz so schick oder es gibt Viecher in der Nähe, wo du einfach nicht so ganz sicher bist, ob es rein ist. Haust du es dann nochmal durch einen Wasserfilter durch oder wie machst du das?
Ja, genau. Also ich habe dann nämlich extra auch nochmal einen Wasserfilter für solche Fälle, dass ich da dann nochmal das Wasser auch filtern kann und eben zusätzlich auch nochmal abkochen kann mit dem Kocher. Also so, dass ich dann praktisch doppelt geschützt bin, dass ich da keine Probleme habe. Weil das ist eigentlich so immer das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann, wenn man da irgendwas Falsches isst oder trinkt während der Reise.
Das
ist so, würde ich sagen, so fast eigentlich mit das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann.
Ist es denn schon öfters passiert, dass du dann doch irgendwie dir was eingefangen hast?
Ich hatte jetzt, wo das wirklich schlimm war, war zweimal, da musste ich dann zweimal ein paar Tage Pause machen, aber ich war jetzt nie so, dass ich wirklich einen richtig schlimmen Virus hatte oder dass ich da irgendwie Fieber hatte, so schlimm war es noch nie, aber zumindest so, dass es unangenehm war und dass ich da dann meine Pause gemacht habe, das ist mir schon mal passiert, aber wenn man so viel unterwegs ist an so vielen Orten und ich kann ja nicht immer überall das Essen, das ich zu mir nehme, kontrollieren. Ich weiß ja nicht, wie das zubereitet ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, also in manchen Ländern ist es auch so, da sieht man dann auf den Märkten, da liegen dann die Hühner und was weiß ich was, die liegen da alle frei rum, mitten in der Sonne bei 30, 40 Grad und die Fliegen sind da dran. Also da wird man schon eher Richtung, geht man schon eher Richtung Vegetarier, wenn man das dann sieht, weil wer weiß, wie lange das dann rumlag und wer weiß, wie der Koch, wie gut der das gekocht hat. Also von dem her, da muss man dann schon auch ein bisschen gucken, immer je nach den Ländern, wie die da drauf sind, so lebensmitteltechnisch.
Ja, und je nach Fleischkontrolle, wenn die überhaupt stattfindet, ist das dann halt auch nochmal so eine Sache, ne? Ob da nicht doch irgendwie das Fleisch nicht mehr so ganz so gut ist, schon von vornherein. Das sind jetzt aber auch schon, wir sind jetzt schon im extremeren Bereich, wenn wir darüber reden.
Genau, ja.
Wenn ich jetzt anfangen will mit dem Bikepacking, wie fange ich als Einsteiger mit dieser tollen Art zu reisen an? Hast du da ein paar Tipps?
Ja, also ich würde sagen, es ist immer ganz gut. Also es ist immer gut, wenn man überhaupt erstmal anfängt, genau. Also es gibt ja einige, die sagen so von vornherein, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ich bin da immer so der Meinung, da sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann weiß man ja, was es ist. Man muss ja nicht gleich irgendwie um die Welt fahren. Es gibt ja so viele schöne Orte, auch gerade in Deutschland oder vielleicht auch gerade von zu Hause aus kann man ja auch einfach mal losfahren und irgendwie in die Nachbarstadt oder irgendwie in den Wald oder so auch mal eine Runde durch den Wald eine Runde drehen und dann irgendwie einen schönen Ort finden, vielleicht sogar mit Zelt oder Hängematte, dann mal eine Nacht draußen verbringen und mal gucken, ob das was für einen ist. Da muss man ja nicht gleich direkt irgendwie die große Tour machen und die große Weltreise. Aber von dem her würde ich sagen, also erstmal würde ich sagen, einfach mal ein Rad schnappen und losfahren. Es muss ja da und nicht direkt das beste Rad sein. Man kann auch erstmal das alte Mountainbike oder so nehmen oder irgendwie das alte Rad, das man noch hat und fährt einfach mal los und guckt, ob es was für einen ist. Und dann sieht man ja direkt oder sieht man ja unterwegs, dann merkt man ja, ja, vielleicht könnte ich mir das sogar vorstellen, das mal ein bisschen länger zu machen oder ein bisschen eine größere Tour.
Ja, ja, viele neigen ja dazu, dann gleich die komplette Ausstattung sich zuzulegen mit allen Taschen, die man so bikepacking-mäßig am Rad befestigen kann, also am Rahmen vorne eben Richtung Lenker, Aschrakete und dann steht man da mit der Top-Ausrüstung und ist trotzdem vielleicht noch keinen Meter gefahren. Also vielleicht ist es wirklich schlau, erstmal kleiner anzufangen und sich vielleicht auch nicht gleich dieser Hürde auszusetzen, ich muss aber zelten, sondern einfach mal eine normalere Radtour damit anfangen, wo man einfach eine feste Unterkunft hat am Ziel, oder?
Ja, genau so sehe ich das auch. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also gerade bei uns in Europa ist es ja relativ einfach. Da kann man ja auch mal schon 2 Tage im Voraus dann schon das Hotel buchen und dann weiß man, dann weiß man im Voraus auch schon, wo man schläft. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, wie wenn man da einfach losfährt und dann kommt vielleicht nachher noch der Stress hinzu, dass man da nichts findet und dass man da wieder rumsucht und so weiter. Also von dem her, gerade am Anfang kann man ja gerne auch schon mal so ein bisschen so planen und die Routenplanung und alle Planungen im Voraus zu machen. Also gerade habe ich ja gemerkt, also ich war ja eher ein bisschen planlos, aber es gibt auch viele, die sehr gerne wissen, wo sie am Abend sind. Und da ist es dann eben auch, gerade für die Fälle würde ich schon vorschlagen, wenn man sich da noch nicht so ganz so sicher ist, einfach mal schon, da reicht es vielleicht dann auch einfach mal, wenn man nur mit dem Rucksack dann unterwegs ist, wenn man nur 2-3 Tage unterwegs ist, kann man es ja erstmal mit dem Rucksack planen und dann unterwegs merkt man, ja gut, vielleicht könnte ich mir für das und das nochmal die passende Ausrüstung holen oder vielleicht fürs Zelt dann nochmal die passende Ausrüstung und ich glaube, es entwickelt sich dann auch so, dass man da immer mehr dann merkt, das ist was für mich und dann fängt man erstmal an, dann holt man sich erstmal eine Arschrakete und dann merkt man, vielleicht will ich doch nächstes Mal noch ein bisschen weiter und dann kann man sich ja noch mehr holen. Also so von dem her kann man sich da ja immer so ein bisschen weiterentwickeln dann auch in die Richtung.
Ja, und wie gesagt, ein paar erste gute Tipps auch für Wege und für Ausrüstung und wie ich das überhaupt angehe, findet man auch im Rad-Special von Outdoor am 16.04. ist das am Kiosk, also auch schön passend zum Thema. Da kann man einfach sich auch mal ein bisschen durchschmökern und schauen, wo man vielleicht auch beginnen mag. Was würdest du denn jetzt abgesehen davon als ideale erste Touren nennen? Hast du da irgendwie eine Runde, wo du sagst, Mensch, habe ich auch so am Anfang mal für mich ausprobiert? Oder habe gehört, das ist eigentlich super, wenn man diesen und jenen Flussradweg fährt oder diese Runde unter die Räder nimmt. Hast du da ein paar schöne erste Einsteigertipps?
Also genau, gerade als Einsteigertipp bieten sich, würde ich sagen, die Flussradwege an. Da ist die Infrastruktur, was Übernachtungen angeht, sehr gut. Da ist es auch sehr viel los und auch Fahrradmechaniker und so weiter, falls doch mal was ist. Also so gerade so die Flussradwege würden sich da schon anbieten. Also ich habe auch ganz am Anfang, also was noch früher noch, schon mal den Donauradweg gemacht gehabt, dann durch Österreich einmal. Das war so meine erste Erfahrung dann mit dem Bikepacking.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach am besten, wenn man da komplette Infrastruktur hat. Es ist einfach, die Wege sind gut ausgebaut. Und von dem her würde ich sagen, also muss ja nicht unbedingt der Donau. Der Donauradweg ist natürlich einer der bekanntesten. Aber ich glaube, da gibt es auch viele kleine, schöne Flussradwege auch in Deutschland, die jetzt vielleicht eher ein bisschen unbekannter sind, wo man dann auch nicht mehr ganz so viele Radfahrer trifft. Weil auf dem Donauradweg hat es sich schon manchmal eher angefühlt wie auf so einem Fahrradhighway. Also es ist natürlich auch schön, wenn viele andere unterwegs sind. Aber ich glaube, da gibt es auch viele schöne...
Bank, ne? Von der Infrastruktur her, ne? Genau, ist man da einfach viele, safe.
Genau, da gibt es auch viele schöne Alternativen, die dann eher ein bisschen ruhiger sind und wo dann auch nicht mehr so viel los ist. Und von dem her, also ich würde sagen, so wirklich das Einfachste und das Beste zum Einstieg ist so ein Flussradweg. Also da kommt man echt dann ganz gut voran, hat nicht die ganz großen Schwierigkeiten und man trifft wahrscheinlich auch immer schön nette andere Leute.
Ja, genau, da hat man den Austausch auch mit Gleichgesinnten noch und hat auch meistens eben fahrradfreundliche Unterkünfte, die einfach drauf ausgelegt sind, vielleicht eine kleine Werkstatt bei oder die haben Tipps, wo man, wenn man eben, du hast ja schon angesprochen, doch mal eine Speiche gebrochen hat oder die Felge nicht ganz ideal ist oder man braucht einen Schlauch und da ist man, glaube ich, auf solchen gängigen Flusswander, also Radwanderwegen wahrscheinlich ganz gut aufgestellt, dass man sich gerade als Einsteiger keine großen Sorgen machen muss, dass das Abenteuer nach einer halben Stunde schon endet und man unverrichteter Dinge nach Hause fahren muss. Wie machst du es oder wie bereitet man sich auf eine größere Tour vor und wie hast du dich auf deine vorbereitet? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, als einen Flussradweg zu folgen.
Also ich habe es natürlich auch so gemacht, dass ich davor, also ich habe ein paar Bücher gelesen von Leuten, die das gemacht haben. Da gibt es ja inzwischen einige, die da auch Bücher zu geschrieben haben. Zusätzlich habe ich dadurch auch durch meine Arbeit im Sportgeschäft, hatte ich auch ziemlich viel mit Ausrüstung dann zu tun und konnte mich da auch ganz gut umsehen und habe da auch immer wieder Inspirationen dann für meine Bekleidung zum Beispiel geholt oder für meine Ausrüstung habe ich da ziemlich viele Ideen dann auch bekommen und ich habe da auch dann ziemlich lang, also ich dadurch, dass ich wollte eigentlich im Jahr 2020 losfahren, aber dann kam Corona, so hatte ich noch ein Jahr mehr Zeit und dadurch war es auch so, dass ich mir noch ein Jahr mehr Gedanken sozusagen gemacht habe um meine Ausrüstung, habe ich dann lange überlegt und so weiter, was nehme ich mit, was brauche ich wirklich. Also ich hatte auch mal so einen ganz großen Berg mit ganz vielen Sachen zu Hause und habe dann nach und nach überlegt, aussortiert und gesagt, nee, eigentlich brauche ich das ja nicht, eigentlich brauche ich ja das nicht, eigentlich brauche ich ja das nicht. Und so ist der Berg dann immer kleiner geworden an Ausrüstung, bis es am Ende dann alles in mein Fahrrad auch gepasst hat.
Das ist vielleicht ein ganz guter Trick, ne? Sich erstmal alles hinlegen und dann wirklich zu überlegen, okay, ich brauche keine 5 Ersatzpullis. Einer reicht auch für schlechtes Wetter, dann muss ich ja gucken, dass ich meinen Kram mal wieder trocken kriege. Aber ja, wenn man die ersten größeren Touren macht, dann lernt man das auch. Und es ist bestimmt kein Fehler, sich auch anderweitig irgendwie zu informieren von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Man darf da auch Ratschläge annehmen, das denke ich doch auch.
Ja, genau, das ist ja eigentlich ganz gut, dann auch ganz praktisch. Und wie gesagt, man kann auch unterwegs, also ich habe zum Beispiel auch unterwegs nochmal wieder was nach Hause geschickt, weil ich unterwegs dann gemerkt habe, so ganz brauche ich es jetzt auch nicht und so weiter. Und ich meine, was auch ganz gut ist, heute die Outdoor-Klamotten, da sehen ja auch viele so aus, dass man mit denen auch in die Stadt gehen kann. Also ich habe zum Beispiel gar keine Jeans oder sowas dabei, aber mit den neuen Outdoor-Hosen, die sehen ja inzwischen auch einige so aus, dass sie so ein bisschen modischer ganz gut passen, dass ich mit denen auch mal in die Stadt gehen kann oder auch mal auf ein bisschen festlichere Anlässe die nutzen kann. Von dem her ist es ja eigentlich dann auch ganz gut.
Ja, ist vielleicht ein ganz, ganz guter Tipp, auch dann eine Hose, die ein bisschen dezenter ist, irgendwie einzupacken, die funktional ist, aber mit der man sich eben trotzdem irgendwie blicken lassen kann. Vielleicht, wenn man doch mal in einer feineren Unterkunft ist, wo man sich dann auch nicht direkt total unpassend gekleidet fühlt, wenn man sich da an den Tisch setzen möchte. Ne? Hast du denn irgendeinen Endpunkt für deine Tour? Jetzt hast du ja gerade gesagt, jetzt steht erstmal Sahara und der große Kontinent Afrika an.
Nee, ich habe es mir eigentlich bewusst offen gelassen. Also ich sag immer so, ich würde eigentlich noch gern so lange fahren, solange ich Lust habe. Also ich bin auch schon am Anfang, ich habe nie gewusst, wo es mich hin verschlägt. Und irgendwie an viele Orte bin ich jetzt immer so ein bisschen auch durch Zufall und so weiter gekommen. Aber von dem her, ich lasse alles auf mich zukommen. Also ich bin da frei. Ich will jetzt einfach versuchen, mal einmal Afrika von Nord nach Süd zu durchqueren und danach sehe ich weiter. Also wie bisher auch, versuche ich da mir alles offen zu halten.
Ja, wie finanzierst du das Ganze eigentlich? Also es ist ja schön, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt einfach mal schön unterwegs, aber ein bisschen was kostet es auch, selbst wenn man in günstigeren Ländern unterwegs ist.
Ja, genau, also Radreisen, je nachdem natürlich, es kommt immer drauf an. Also ich bin relativ wenig in Hotels und ziemlich viel auch schlafe ich im Zelt und so weiter. Also mein Budget derzeit ist so in etwa bei 10 Euro pro Tag und finanziert. Ich habe ziemlich viel gespart und habe ziemlich lange einiges angespart und ich habe auch derzeit noch ein bisschen was angelegt, dadurch, dass jetzt gerade auch wieder die Zinsen ein bisschen höher sind und ich habe noch ein bisschen sozusagen dann passives Einkommen derzeit durch Zinsen und Dividenden von Aktien. Also von dem her geht das Geld dann auch gar nicht so schnell runter bei mir derzeit.
Ja, du bist dadurch natürlich auch ein bisschen unabhängig. Ich habe nämlich auch geguckt, du hattest mal einen Blog, der ist dir aber ein bisschen gescheitert, weil du irgendwie Schadsoftware drauf hattest. Man kann dir noch folgen, will ich jetzt auch gleich erwähnen. Ich schreibe es auch in die Shownotes rein. Bei Instagram bist du unter BikeAway91 drin, bei Facebook unter BikeAway. Aber du hast nicht so dieses klassische, ich suche mir Sponsoren und schreib dann wie wild in einen Blog und werd von Sponsoren unterstützt, sondern du bist ja sehr unabhängig, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja, genau. Also ich wollte eigentlich von Anfang an, also ich wusste auch damals noch nicht, wie viel Social Media ich machen möchte und so weiter. Aber ich habe mich dann am Anfang ziemlich schnell dazu entschieden, dass ich eigentlich eher lieber ein bisschen freier wäre und dass ich da nicht die ganze Zeit irgendwelche Posts dann machen müsste oder andere Sachen. Also ich habe auch Reisende getroffen, für die dann auch ziemlich viel Arbeit eben darauf verwendet haben, da alles Social Media gerecht zu machen und irgendwelche langen Fotoshoots und so weiter hatten. Und ich bin eigentlich eher so der Meinung, ich bin jetzt noch auf Reisen, ich will das auch ein bisschen genießen und nicht da dauernd wieder arbeiten sozusagen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel nie groß YouTube gemacht, weil wenn man das professionell machen möchte, dann ist es eben auch wirklich ein Haufen Arbeit und da muss man es auch wirklich sich dann da auch mit wohlfühlen und das muss dann einem auch viel Spaß machen. Aber deswegen habe ich dann überlegt, dass ich lieber dass ich da lieber ein bisschen freier bin und dass ich dann eben da nicht so groß was annehme an Sponsoren und so weiter.
Ja, weil sonst wird das auch ganz schnell wieder zu einem Job und dann fällt eben dieses, ich genieße meine Reise, fällt dann bestimmt ganz schnell hinten runter, außer man ist super leidenschaftlicher Instagrammer und hat eh Spaß dran, da ich weiß nicht wie viel Einstellungen zu machen und sich da zu verkünsteln. Aber ich finde es auch ganz schön, dass du sagst, ich möchte eigentlich den Fokus auf das Reisen legen, das Genießen, das wirklich Aufnehmen von Menschen, von Landschaften und nicht so, ich muss einen super guten Output produzieren. Ne?
Ja, genau. Also ich habe da zum Beispiel, dann kann ich auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder zu Gast bin, dann habe ich da nicht den Druck, da irgendwie noch was zu produzieren oder ein paar schöne Bilder zu machen oder ein Video zu machen, sondern ich kann einfach nur mit meinem Gastgeber dann zusammen irgendwo sitzen, den Abend genießen und so weiter und muss nicht da überlegen, wie verarbeite ich das jetzt. Ich verarbeite es vielleicht ein bisschen textlich und so, aber schreibt dann was dazu auf Instagram nachher oder auf anderen Plattformen, aber nie so richtig, dass ich da groß Bilder mache und so weiter und dass ich das dann alles verarbeiten muss.
Hast du denn Pläne für die Zeit danach, wenn du wirklich deine Reise für dich beendet hast? Willst du das versuchen, als Buch zu schreiben oder willst du dann einfach wieder in einen ganz normalen Job eintauchen? Du hast ja eben Sport-Einzelhandel dann noch eine Ausbildung gemacht, da würdest du ja wahrscheinlich wieder Fuß fassen können.
Genau, also ich so ganz genau sicher bin ich mir da nicht. Also ich habe auch mal angefangen, so ein paar Gedanken von mir so zusammenzufassen. Ich hoffe mal oder vielleicht schaffe ich es, dass ich dann am Ende danach auch ein Buch draus wird, weil es sind ja so viele Erlebnisse und so viele interessante Sachen, die da jeden Tag passieren. Und da freut man sich, finde ich es schon manchmal schön, dass ich da auch mal was teilen kann dann auch, wie das so ist, wie das auch so ist in anderen Ländern, wie man da lebt, wie die Leute da auch auf einen zugehen. Und von dem her, ich habe schon mal angefangen, so ein bisschen so ein paar Texte als zusammenzufassen. Ich hoffe mal, dass ich es vielleicht am Ende dann sogar schaffe, da ein Buch dann draus zu machen. Und über meine Zukunft, da habe ich immer so Phasen, weil auf dem Fahrrad ist ja die Sache, da hat man ja sehr viel Zeit und kann sehr viel überlegen und nachdenken. Und da habe ich mir auch schon immer mal wieder so Gedanken gemacht, wie ich da weitermache, was danach kommt. Aber so ein ganz final bin ich mir da noch nicht sicher. Das ist wie auf der Reise, glaube ich, wird es dann auch so dass ich das dann auf mich zukommen lasse.
Du siehst ja, blickst ja recht optimistisch dann deine Zukunft, wenn du dir da gar nicht die Reise so schwer werden lässt mit Gedanken, oh, was mache ich danach, sondern es einfach auf dich zukommen lassen. Ich glaube, das kann auch nicht jeder, dass er sagt, so, ach, ich mach mal und am Ende wird sich schon irgendwie fügen, dass ich da irgendwo für mich gut lande und dass das nachher alles passt. Also Hut ab, ich hätte, glaube ich, nicht so ganz die Gelassenheit.
Das war übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, Open End, weil wenn ich gesagt hätte, ich mache irgendwie ein halbes Jahr Pause oder ein Jahr Pause, dann wäre ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich bald wieder zu Hause, jetzt muss ich mich so langsam wieder anfangen, alles zu organisieren zu Hause. Und so dadurch, dass ich Open End gesagt habe, gleich von Anfang an, dass ich länger unterwegs bin, hatte ich nie den ganz großen Druck, nämlich, dass ich da irgendwann unterwegs dann nur noch ans Ende gedacht habe, sondern einfach immer noch ein bisschen weiterfahren konnte und mir das alles auf mich zukommen lassen habe.
Was ist denn für dich der Reiz jetzt speziell am Bikepacking? Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu reisen. Du könntest per Autostopp fahren, wenn du das willst, oder du könntest zu Fuß gehen oder einfach normalere Verkehrsmittel benutzen, motorisiert unterwegs sein, da gibt's ja vielfältige Möglichkeiten. Du hast dich jetzt aber nur mal für das Gravelbike und eben Bikepacking entschieden. Warum, was findest du daran besonders reizvoll?
Also wenn ich es jetzt gleich direkt mal vergleiche so zum motorisierten Reisen, mit dem Fahrrad bin ich eben auch ziemlich, was immer ziemlich interessant ist, so sind so die Orte zwischen den großen Stationen. Also gerade von den Leuten her, also die interessantesten Begegnungen, die habe ich immer jeden Tag dann in den kleinen Dörfern. In den großen Städten, da sind die Leute es einfach gewöhnt, dass da irgendwie die Touristen kommen und dass da jemand da ist. Und in den kleinen Orten, wenn ich da mal kurz anhalte, irgendwie eine Pause mache oder mir was zu essen kaufe und so weiter, dann entstehen da eben oft auch sehr, sehr interessante Gespräche. Und ich
glaube, wie unterhältst du dich überhaupt mit den Leuten, wenn ich da kurz eingrätschen darf? Weil wenn man irgendwo weit ab von der nächsten großen Stadt unterwegs ist, ist das ja sprachlich bestimmt auch nicht ganz so einfach.
Ja, genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also so klar natürlich dann mit Körpersprache, mit Händen und Füßen, wie man so schön sagt, versucht man sich da zu unterhalten. Und heutzutage ist die Technik ja auch schon ein bisschen weiter. Und also so, gerade wenn die Leute immer sehr neugierig sind, dann holt dann eben doch einer mal schnell das Handy raus und nutzt den Google-Übersetzer, um die Kommunikation zu haben. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dass es dann doch Leute gibt, auch in den Dörfern, wo dann irgendwie einer Englisch spricht oder Französisch, wo man sich dann ein bisschen unterhalten kann. Und auch unterwegs ist es auch immer so, dass ich da bisschen auch die Sprache versucht zu lernen. Also ich kann jetzt zum Beispiel dann auch in den verschiedenen Sprachen immer so ein bisschen Smalltalk machen mit den Leuten. Mhm. Meistens sind die Fragen ja immer so, gehen auch immer die gleiche Richtung, so wo ich herkomme, wo ich hinfahre, wie alt ich bin und so weiter. Und da lernt man dann eben auch ziemlich schnell die Antworten und die Fragen dann kennen und kann da dann eben auch entsprechend drauf antworten.
Ja. Ja, okay. Aber jetzt nochmal, warum Fahrrad als Transportmittel?
Also ja, genau. Wie gesagt, es ist, Fahrrad ist so eine Art Türöffner, würde ich sagen. Wenn ich da irgendwo ankomme, die Leute sehen mich da mit meinem bepackten Fahrrad, dann ist es immer ziemlich schnell schon, dann kommen die Leute, sind neugierig, sind interessiert. Und deswegen ist Fahrrad ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Türöffner. Im Vergleich zum Beispiel zu Fuß, da wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Also da geht zwar auch, habe ich auch Leute kennengelernt, die zu Fuß unterwegs sind, aber da hätte ich, glaube ich, das Problem, dass ich da dann ein bisschen zu langsam bin. Und mit dem Fahrrad kann ich dann doch auch immer schon ziemlich gut dann auch den Wandel zum Beispiel sehen zwischen den Landschaften. Bin ich an einem Tag irgendwie vom Gebirge und fahre dann runter und bin dann schon mehr am nächsten Tag und sehe, wie es grüner wird zum Beispiel oder wie sich was anderes verändert. Und von dem her ist es dann halt mit dem Fahrrad auch ganz schön, dass ich da eben ein bisschen schneller bin, aber eben nicht zu schnell, nicht wie mit dem Motorrad oder mit dem Auto, dass ich da die Riesendistanzen zurücklege.
Mhm. Ja, ja gut, verstehe ich. Also mir geht's manchmal so, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, wenn ich dann denke, mit der Unterkunft könnte es eng werden, mit dem Rad schaffst du halt dann auch noch ein paar Kilometer mehr und besser, wenn du echt mal an den Ort kommst, wo du nicht übernachten könntest. Na gut, mit dem Zelt bist du natürlich unabhängiger, aber auch so gibt's ja mal Orte, wo man denkt, da möchte man vielleicht nicht sein und zu Fuß schafft man das dann einfach nicht nochmal, dieses Stück so schnell am Abend oder gegen Abend zurückzulegen. Das ist mit dem Rad natürlich auf alle Fälle besser.
Ja, genau, das habe ich dann auch manchmal gedacht, als ich dann gerade so in Landschaften war, die jetzt eher nicht so einladend waren, also auch gerade auch landschaftlich zum Beispiel oder wo es dann auch keine Plätze gab, wo ich dann mit dem Fahrrad nochmal 20 Kilometer weiterfahren musste, bis ich dann den passenden Campingplatz gefunden habe. Da ist es dann eben schon so, dass ich mit dem Fahrrad dann doch ein bisschen freier bin und auch nochmal ein bisschen weiter komme, dann auch im Zweifelsfalle.
Ja, und ja gut ausgerüstet bist du ja. Jetzt haben wir schon gehört, du hast jetzt vor Afrika Nord-Süd, jetzt bist du gerade in Marokko noch und dein nächstes Ziel ist dann was?
Von Marokko geht es jetzt hier einmal quer durch die Sahara und dann bin ich in Mauretanien und danach kommt dann der Senegal. Und von dort aus möchte ich dann so die Küste dann entlang als Orientierung, die Westküste Afrikas.
Westküste, okay. Also nicht mittendurch, sondern eher in Küstennähe wirst du dich da wahrscheinlich
Ja, genau, das
bewegen.
Ist ein bisschen einfacher, Küstennähe, infrastrukturell und auch sicherheitsmäßig. So Zentralafrika ist eben gerade doch nicht ganz so einfach, deswegen werde ich so die Küste dann mal als Orientierung nehmen.
Okay. Wie gesagt, folgen kann man dir gerne bei Instagram. Du bist zwar nicht der große Social Media Manager, stellst aber doch hin und wieder mal was rein, dass man dir ein bisschen folgen kann bei Instagram BikeAway91 oder bei Facebook eben auf BikeAway. Und ich finde, wir haben jetzt schon einen ganz guten Eindruck gewonnen so von dem, was du gemacht hast, was du vorhast. Man kann dir auch gerne einfach ein bisschen folgen auf diesen zwei Kanälen. Und einfach sich ein bisschen informiert halten. Aber ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich schon mal für das Gespräch. Es war super. Man hat jetzt auch richtig Bock gekriegt, vielleicht mal selber aufs Rad zu steigen. Wie gesagt, Rad-Special von Outdoor am 16.04. Da kriegt man noch mehr Tipps und vielleicht noch mehr Lust und kann da auch noch mal reingucken. Ist aber schon ein bisschen harmloser von der Tourenauswahl her als das, was du machst. Vielen, vielen Dank, Marc, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Und was ich da auch empfehlen kann, gerade jetzt gemerkt habe, auch so interessant, auch gerade wenn man mal aus Deutschland rauskommt, also man muss ja nicht direkt ganz weit weg, aber ich denke mal so, gerade wenn die, wenn man da auch über die Grenze fährt, dann muss ja nicht gleich ganz weit weg sein, aber über die nächste Grenze und dann merken auch schon, wie die Leute sich verändern eben auch im Nachbarland und das ist dann eben auch ganz interessant und das kann man auch mit dem Fahrrad erreichen und das ist dann auch immer noch einfach zu erreichen.
Ja. Also einfach den Mut haben, auch mal loszuradeln, das Bikepacking und das Rasen per Rad auszuprobieren. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Tipp, den wir zum Schluss allen mitgeben können. Genau, vielen Dank.
Und dann bedanke ich mich auch, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Wenn ihr den Podcast gerne gehört habt und ihr auch keine andere Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Dann seid ihr auch über alles informiert, was in der Outdoor-Welt passiert. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk. Oder ihr holt Outdoor per Abo in euren Briefkasten. Und klar, ebenso wie der Marc, ist Outdoor auch auf Facebook und Instagram vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.